Herzlich willkommen zur 9. Folge von Level Up, dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. In dieser Episode lernt ihr Tobias Becker und Lukas Zara kennen, die sich sehr aktiv in Patientenorganisationen für die Hämophilie engagieren. Im Interview erfahrt ihr mehr zu ihrer Arbeit, wie es dazu kam und was Patientenorganisationen für Menschen mit Hämophilie zu bieten haben. Unternehmensberater Tobias, 30 Jahre alt, ist schon seit knapp 10 Jahren im Verwaltungsrat der Interessengemeinschaft Hämophiler. Er hat selbst eine schwere Hämophilie A und ist kurz nach seiner Geburt Mitglied der IGH geworden. Dieses Jahr wurde er zum Vorsitzenden des Vorstandes gewählt. Lukas, 29 Jahre alt, hat ebenfalls eine schwere Hämophilie A und arbeitet als Journalist in Wien. Seit mehr als 10 Jahren ist Lukas in der ÖHG aktiv, der österreichischen Hämophiliegesellschaft, derzeit als Pressesprecher und Medienverantwortlicher. Wir freuen uns sehr, dass wir beide für ein Interview gewinnen konnten. Vor dem Gespräch mit unseren Gästen möchten wir dir einen kurzen Einblick in die medizinische Forschung geben. Für unseren Science-Check haben wir dieses Mal eine Studie genauer unter die Lupe genommen, die sich mit dem Thema Lebensqualität bei Menschen mit Hämophilie auseinandergesetzt hat. In der Veröffentlichung von 2022 wurden über 400 Personen mit Hämophilie A und B aller Schweregrade und Altersstufen sowie deren Behandlungsteam zu den Schwerpunkten Schmerz, Depression und Angst befragt. Mit Hilfe verschiedener Fragebögen und unter Einbezug der individuellen Therapien wurden folgende Schlussfolgerungen gezogen. Jeder Zweite leidet phasenweise oder permanent an Schmerzen aufgrund der Hämophilie. Insbesondere diese Patienten berichten außerdem vermehrt von mentalen Problemen wie etwa Depressionen oder Angstzuständen. Die Häufigkeit der Schmerzen und der damit einhergehenden psychischen Belastung nimmt mit steigendem Schweregrad der Hämophilie zu. Allerdings berichten auch 62% der Studienteilnehmer, dass ihre Schmerzen angemessen therapiert werden. Daher ist es wichtig, bei Schmerzen das Gespräch mit dem Behandlungsteam zu suchen, denn dir kann geholfen werden. Auch die Mitgliedschaft in einer Patientenorganisation kann eine wertvolle Ergänzung zum gesunden Umgang mit deiner Erkrankung sein. Wie das konkret aussehen könnte, erfährst du nun im Interview. Lukas, möchtest du starten und dich kurz vorstellen?
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann und heute über Patientenorganisationen sprechen kann mit dir, lieber Tobias. Ich bin seit circa 10 Jahren in der österreichischen Hämophiliegesellschaft tätig, helfe da immer wieder mal mit, bin seit ein paar Jahren Vorstandsmitglied und daher kennen wir uns auch, da haben wir uns einmal bei einem Kongress, bei einem internationalen Kongress kennengelernt. Du bist ja auch bei der IGH tätig. Was sind denn da so deine Aufgaben und vielleicht zuerst, wie bist du da überhaupt reingekommen?
Auf meiner Seite, schön dabei sein zu dürfen. Ja, also ich bin auch schon seit wahrscheinlich 25 Jahren oder sowas in der IGH selbst Mitglied, bin da so reingewachsen durch meine Eltern. IGH ist eine der zwei großen Patientenorganisationen in Deutschland, die sich halt eben für die Menschen mit Hämophilie und auch für Angehörige einsetzt. Meine Eltern haben sich dort engagiert nach der Geburt, nach der Diagnose, weil sie nach anderen gesucht haben, die mit ähnlichen Dingen umgehen müssen. Und so bin ich da eigentlich ganz natürlich reingerutscht, weil wir halt bei den ganzen Veranstaltungen waren. Ja, mit der Zeit immer aktiver geworden. Irgendwann ohne die Eltern an irgendwie so Jugendtreffen teilgenommen, habe bei Jugendcamps das Spritzen gelernt. Und jetzt mittlerweile bin ich auch schon wieder seit, ich glaube, 7, 8 Jahren auch im Vorstand, um das Ganze ein bisschen voranzutreiben. Also so irgendwie hat es mich ganz natürlich reingezogen.
Das klingt eh so ähnlich. Bei mir war das natürlich auch so. Also meine Familie hat irgendwie einmal den Hinweis bekommen von Ärzten, dass es die Hämophiliegesellschaft gibt in Österreich und dass die hin und wieder Tipps vielleicht geben könnten und dass man sich da gut austauschen könnte.
Jetzt bei uns beiden durch den Zufall ähnlich, aber der natürlichste Weg, in so eine Patientenorganisation zu kommen. Wir können gleich noch ein bisschen drüber sprechen, glaube ich, was auch die Probleme sind, wen man und wie man neue und jüngere in die Patientenorganisation bekommt. Das ist manchmal nicht ganz einfach, aber wenn es so natürlich abläuft, also wenn es, glaube ich, über die Familien am Anfang kommt oder über Freunde, die halt sagen, hier, ich habe da immer schon mal teilgenommen, das macht Spaß, dann ergibt sich das schon irgendwie von ganz allein. Vielleicht, wenn wir bei dem Thema sind, Leute für Patientenorganisationen gewinnen, wie würdest du das Image von euch in Österreich beschreiben? Bei uns, Selbsthilfegruppe, wenn ich das höre, das ist immer so ein bisschen, also eigentlich versuche ich da gern wegzukommen von, weil das klingt jetzt erstmal altbacken und nicht so nach dem, wo man Leute reinbekommen würde.
Es hat schon ein bisschen einen altbackenen, ich finde auch unsexy Image irgendwie. Das versuche ich natürlich zu ändern, so gut das geht. Aber was man sicher sagen kann, ist, dass dass das Image neutral ist, dass es, glaube ich, sehr vertrauenswürdig ist. Ich meine, wir sind hier, sind ja alles wirklich Non-Profit-Organisationen, ebenso, das sind ja Vereine, also ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, nicht gewinnorientiert natürlich und einfach wirklich zum Zweck da, dass man auch dann, wenn es mal hart auf hart kommt, als gemeinsame Stimme von Menschen mit Blutgerinnungsstörungen auftreten kann, also wirklich als Interessensvertretung und dementsprechend auch durchsetzungsstark, würde ich sagen. Vielleicht sprechen wir jetzt noch schnell auch drüber, wie man sozusagen auch die jüngere Generation erreicht. Eben, wir haben jetzt über die ältere Generation gesprochen. Ich habe da ja mal jetzt versucht, vor ein paar Jahren so einen Instagram-Account zu erstellen, extra für die ÖHG. Ich glaube, das ist ganz gut angekommen, aber wenn man halt das anfängt, irgendwie hat man immer ein Problem, dass man immer ein bisschen hinterher ist, weil jetzt müsste man eigentlich auf TikTok irgendwas machen. Ja, jetzt müsste man eigentlich auch einen TikTok-Account haben, einen extrem coolen, dass denen das irgendwie auffällt. Also da gibt es sicher immer wieder was Neues und es ist halt auch echt zeitaufwendig, wenn du gutes Social Media machen willst, dann sollte das halt auch, ja, irgendwie, es gibt halt verdammt viele gute Kanäle und dann ist das ein Verdrängungswettbewerb. Aber ich versuche es trotzdem irgendwie bei uns im kleinen Rahmen auch zu machen und ich glaube schon, dass das was hilft und ich glaube, dass die Kinder und Jugendlichen sich dann auch irgendwie gewissermaßen freuen, wenn sie in ihrer Timeline dann einfach auch mal Bluter-Content, sage ich jetzt einmal, ohne dass es denen sowas Explizites überhaupt gibt. Aber die freuen sich dann trotzdem auch drüber, glaube ich, wenn sie das sehen und das hat auch irgendwie was ja Natürlicheres und Normaleres, dann ich glaube, das kann auch helfen. Ich weiß nicht, ob ihr auch sowas macht, um explizit Jugendliche anzusprechen.
Naja, also ich meine, ich glaube, man muss mit der Zeit gehen, ne? Also klar, man braucht schon Social Media, braucht man auf jeden Fall. Für uns hat sich das eigentlich so bewahrheit, dass Facebook-Gruppen und so weiter geschlossen sind, bei denen die wir sehr gut moderieren, wo wir auch gucken, dass wirklich niemand sonst reinkommt, auch viel von älteren Patienten oder von jungen Eltern genutzt werden. Also da ist wirklich viel Austausch, auch täglich Austausch in den Gruppen.
Da sind wir eigentlich beim Punkt, also wie kann man den Kontakt, wie kommt man eigentlich in Kontakt zu einer Patientenorganisation? Bei uns beiden war es jetzt eben irgendwie schon, also bei mir zumindest war es ein Hinweis vom damaligen Arzt, der darauf hingewiesen hat. War das bei dir auch so?
Ja, also bei mir war es halt über die Eltern. Ich weiß gar nicht mehr, wie die sie darauf aufmerksam geworden sind, bin ich mir nicht sicher. Aber ja, ich glaube, es gibt verschiedene Quellen, ne? Also am Ende, der erste Kontakt ist das Hämophiliezentrum, ne? Also erstmal hat man mit dem Arzt Kontakt, glaube ich. Und da ist es, glaube ich, die Aufgabe von uns, extrem gut verknüpft zu sein mit den Hämophiliezentren, den Behandlern, sodass halt einfach klar ist, es gehört dazu, man wird aufgeklärt über die Krankheit, man bekommt gesagt, was wichtig ist und dann wird quasi auch sofort die Karte oder der Flyer mitgegeben und hier ist jetzt übrigens die Selbsthilfegruppe, bei der es Sinn macht, sich anzumelden. Und dann liegt es natürlich auch an uns als Selbsthilfegruppen, glaube ich, die Patienten davon zu überzeugen, dass es einen Mehrwert hat. Aber ich glaube, das ist so das Wichtigste.
Ja, also ich kann nur sagen, wir versuchen da schon sehr viel, wir suchen den Kontakt zu allen BehandlerInnen in Österreich und auch zum Pflegepersonal. Wenn wir den Kontakt hochhalten, dann glaube ich halt auch, dass die Chance größer ist, dass die ÖHG erwähnen in so einem Aufnahmegespräch, in einem Diagnosegespräch oder so. Und dann hilft es uns ungemein, ja.
Wenn man im Internet sucht, kann man, glaube ich, uns auch auf jeden Fall finden. Aber ich glaube, der realistischste Weg ist über das Zentrum und dann wahrscheinlich im Erstkontakt halt auch über die Eltern. Das muss man sich halt auch immer bewusst machen. Also wir sind ja jetzt beide auch eher über die Familien reingerutscht und ich glaube, das wird dann auch, ist dann auch das der natürliche Ablauf. Am Anfang ist es die wichtigste Anlaufstelle für die Eltern. Also wenn man gerade die Erstdiagnose bekommt, Hämophilie, hat es vielleicht noch nicht in der Familie gehabt und googelt das mal, dann denkt man sich, um Gottes Willen, was ist nur passiert? Also die Welt bricht zusammen und dann einfach mal irgendwo hin zu fahren oder ein Gespräch zu führen und es mitzubekommen, ach, du hast Hämophilie und das ist alles gar kein Problem. Das ist, glaube ich, das veränderndste Ereignis. Wir haben da immer eine Veranstaltung, die ist da immer die prädestinierteste Geschichte dazu. Da haben wir so ein Begegnungswochenende, wo ganz viele sind. Da sind einige da, die sind da seit 10, 15 Jahren. Und da gibt es einen Hügel, hinter dem Hotel gibt es einen Hügel, der runtergeht. Und alle hämophilen Kids machen darunter immer, wie nennt man das denn, diese Bobbycar, diese kleinen roten autischen Bobbycar, die machen Bobbycar-Rennen darunter. Also die hämophilen Kinder machen Bobbycar-Rennen darunter. Und natürlich jeder Arzt, alle würden sagen, um Gottes Willen, das darf auf gar keinen Fall passieren. Aber es ist halt so, die neuen Eltern kommen dorthin, gucken sich da um, sehen das, sehen wie alle miteinander grillen, essen, trinken. Und dann, ach, da hinten sind die ganzen Kids miteinander am Spielen und fahren mit Bobbycars den Berg runter. Und allein diese Realität, das ist okay, das passt, das ist machbar. Und alle haben hier das Gleiche. Das nimmt eine so große Last schon von denen. Das ist halt, kannst du durch nichts ersetzen eigentlich.
Ja, das glaube ich. Das ist ein schönes Bild eigentlich. Ja. Patientenorganisationen können ja dann irgendwie auch Teil sein von einem so einem ganzheitlichen gesundheitlichen Management von dieser Krankheit, oder? Also ich finde, das gehört auch irgendwie dazu, weil alle so, ja, irgendwie ist es ja psychosoziale Betreuung, das kann eben nicht ausschließlich auf der Klinik passieren, ist zumindest mein Verständnis.
Ja, absolut. Also ich glaube, du vermisst halt einfach einen Teil, ne? Also wenn du sagst, du beschäftigst dich nur mit den Ärzten und mit dir selber, mit der Erkrankung, dann fehlt halt einfach was. Dann fehlt einfach genau dieser Erfahrungsschatz von allen anderen, die eben auch mit der Erkrankung schon umgegangen sind. Naja, ich sehe das schon als eine Säule dieser ganzheitlichen Behandlung. Und deswegen umso wichtiger, dass wir halt diese Verknüpfung haben zu den Zentren und auch, dass wir die Verknüpfung haben hier jetzt zu den Firmen, wo wir jetzt zum Beispiel halt auch hier in einem Podcast tätig sein können. Und wenn dann dort darüber wieder der ein oder andere in Österreich auf euch zukommt oder in Deutschland auf uns, umso besser.
Ja.
Du hast gerade auch schon gesagt, psychosoziale Betreuung ist, glaube ich, auch nur ein Aspekt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da gibt es, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Themen, weshalb das wichtig ist und worum es sich lohnt, sich auszutauschen in Selbsthilfegruppen.
Ja, genau. Also das ist irgendwie ein riesiger Begriff eigentlich, psychosoziale Betreuung. Was heißt das? Also konkret für unsere Patientenorganisation, es ist irgendwie ein Füreinander-Dasein. Wir bieten ja eigentlich eine Plattform, um Fragen zu stellen, Fragen jeglicher Art und Erfahrungen auszutauschen. Und auch das klingt noch sehr allgemein. Konkreter so Beispiele: Hey, Tobias, wie läuft bei dir eigentlich die Prophylaxe? Weil ich kann mich schon mit meinem Arbeitskollegen, die interessiert das schon auch, aber ja, also so Detailfragen, würden die vielleicht überfordern oder ja, können die auf jeden Fall nicht so nachvollziehen natürlich. Wie oft bekommst du Blutungen? Ist das irgendwie, tritt das auf oder bist du mit deiner Prophylaxe super eingestellt? Wie bekomme ich, das sind auch andere Dinge, wie bekomme ich einen Behindertenausweis zum Beispiel, wenn ich einen brauche oder einen haben will? Das sind auch Fragen, die man wahrscheinlich im Krankenhaus nicht so stellen kann oder sollte. Wie bekomme ich eine erhöhte Familienbeihilfe? Das ist jetzt vielleicht ein sehr Österreich, aber gibt sicher auch in Deutschland ein Kindergeld. Auch das ist irgendwie, wie kann ich es meiner Freundin oder meinem Partner sagen, dass ich Hämophilie habe? Wie hast du das gemacht? Das sind so Fragen. Oder mich hat auch einmal eine Mutter gefragt, jetzt ihr Sohn, schon langsam kommt er in ein Alter, wo das relevant wird. Muss man wirklich beim Sex auf irgendwas achten? Hast du da irgendwelche Blutungen bekommen oder ist da irgendwas, was man bedenken sollte oder nicht? Also,
und das ist ja auch so, ne? Das sind jetzt so, das fällt so unter die Kategorie Tabuthemen vielleicht, oder für manche Leute Tabuthemen. Und das ist vielleicht auch nochmal was halt einfach viel, viel besser ist, miteinander zu sprechen in einer Selbsthilfegruppe, also von Patient zu Patient. Ich meine, du hast jetzt gesagt, die Mutter hat dich gefragt, das ist schon relativ mutig, aber ja, wenn der Betroffene selber, ein 16-Jähriger, so eine Frage hat, stellt das, würde ich tippen. Ich hätte sie auf jeden Fall lieber einem anderen Betroffenen gestellt, der 5 Jahre älter ist. Von daher, ist das, glaube ich, wirklich elementar an der Stelle.
Ich finde ja generell, weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber ich glaube schon, ein Hämophiler hat einfach ein viel besseres Körperbewusstsein auch. Du weißt einfach, was dir gut tut, was deinem Körper gut tut und was nicht. Und man setzt sich automatisch viel mehr damit auseinander. Und ich bin auch der Meinung, dass Hämophile so ein bisschen dann dadurch auch noch ein bisschen ein empathischeres Gefühl aufbauen.
Ich glaube, es ist natürlich immer noch sehr, sehr individuell, ne? Also gerade dieses Thema Körpergefühl, da gibt es, glaube ich, Leute, also ich würde dem eher zustimmen, wo ich auch sage, so, also man ist halt gewohnt darauf, auf sich und den Körper zu achten. Man weiß auch ungefähr, okay, wo stehe ich gerade von der Behandlung, muss ich gerade extra vorsichtig sein, muss ich nicht. Das Thema Empathie, glaube ich, gilt, wahrscheinlich ist es falsch zu sagen, nur für die Hämophilie, aber für alle Selbsthilfegruppen, für alle Erkrankungen, wo man sich in so Foren trifft. Du hast irgendwie am Anfang mal gesagt, man hat dann man will dann irgendwie, dass es dem Gegenüber auch gut geht und man hat irgendeine Verbindung. Und ich glaube, das trifft's halt, ne? Also man, gerade wenn man sich das bewusst macht, das ist es halt schon ein definierender Teil von einem, wenn man eine geerbte Krankheit hat, die als Schwerbehinderung gilt, aber irgendwie damit mit den Hürden umgeht, trotzdem ein normales Leben führt und sieht eine andere Person, ist eine seltene Sache. Also 99% des Alltags geht man nicht mit anderen Leuten um, die das kennen, aber sieht eine Person von Angesicht zu Angesicht und weiß, oh, die Person hat genau das Gleiche wie ich, muss genau die gleichen Sachen umgehen und das macht einfach was mit Menschen. Also ja, glaube ich, ist das, ich glaube, ja, würde ich dir zustimmen, aber ich glaube, für alle seltenen Erkrankungen, wenn sich Leute da verbinden, ist das wahrscheinlich gültig.
Ja. Hast sicher recht, ja. Jetzt haben wir schon über mehrere Events eigentlich auch gesprochen, die ihr auch habt. Also erzähl mal auf, weil die sind ja sicher auch, die sprechen ja auch nicht alle dieselbe Zielgruppe an, nehme ich an, diese Events. Was habt ihr so in einem Kalenderjahr verteilt für Events und wen wollt ihr dort damit erreichen?
Es geht natürlich erstmal los mit so Begegnungswochenenden für Kinder und die Familie, ne? Also wo erstmal auch die Eltern, also wo kombiniert die Eltern zusammenkommen, erstmal um sich auszutauschen über die Erstdiagnosen und dann die kleinen Kinder miteinander spielen oder auch in der Betreuung sind und die Kinder vielleicht auch erste Freundschaften schließen. Idealerweise, glaube ich, aus diesen Kinder- und Jugendwochenenden oder aus diesen Kinderveranstaltungen für die Erwachsenen dann auch, um sich auszutauschen, wachsen dann Freundschaften, Beziehungen für Veranstaltungen von Jugendlichen. Also gibt es halt Jugendcamps, Spritzwochenenden, Spritzcamps in der Form, ne, also wo dann halt eher die Eltern mal zu Hause bleiben können. Ja, und dann geht's halt weiter in Richtung der betroffenen Erwachsenen, ne? Also auch nochmal eine andere Zielgruppe, ob du halt sagst, Begegnungswochenende ist eher für die Familien, für die Eltern der Betroffenen mit den Kindern, aber dann geht's halt eher in Richtung, ja, erwachsene Veranstaltungen, aber auch ältere hämophile Wochenenden, wo dann nochmal ein anderes Programm ist, wo es dann eher auch nochmal um Physiotherapie, wo es auch um gewisse, Umgang mit gewissen Gelenkproblemen und so weiter geht. Weil das muss man halt einfach sagen, man muss in der Hämophilie das Angebot, glaube ich, in der Selbsthilfegruppe altersspezifisch machen, weil durch die Historie ist halt einfach ein Hämophiler in unserem Alter, dank der älteren Generation, ist halt nicht mehr vergleichbar mit einem älteren Hämophilen. Die leiden halt leider Gottes viel, viel mehr unter den Folgen der damals nicht so guten Behandlung. Aber es ist wahrscheinlich bei euch ganz ähnlich, oder?
Ja, absolut. Also ich kann es nur sagen, dass dieses Sommercamp, das wir jedes Jahr in der Steiermark bei so einem kleinen See machen, das ist das absolute Kernstück unseres Kalenders. Also da lernen auch alle Kinder auf jeden Fall das Spritzen. Wir haben jetzt keine speziellen Spritzwochenenden und Veranstaltungen. Das passiert eigentlich ganz stark bei diesem Sommercamp. War bei mir genauso. An einem Jahr bin ich einfach hingefahren und wie ich heimgekommen bin, hat mich meine Mutter nimmer mehr spritzen müssen. Also das war ideal. Ich glaube, so Patientenorganisationen kümmern sich um Patienten und Patientinnen in verschiedensten Lebenslagen. Und ich bringe jetzt nochmal drei Beispiele mit, über die wir noch gar nicht geredet haben, aber auch das gehört dazu. Da ist Suche nach einem Kindergartenplatz oder Kindertagesstättenplatz, das haben wir immer wieder bei uns auch. Transport zum Krankenhaus. Wir hatten jetzt mal wen, der, ja, ich sag mal, finanzielle Probleme auch hat, sich wirklich den Weg zum Krankenhaus zu leisten. Auch da können wir auf jeden Fall unterstützen. Oder es sind Tipps zum Steuerausgleich. Ja, auch das hatten wir schon mal. So rechtliche Fragen und Steuerausgleich, Steuerfragen. Auch das, also was auch immer. Ich glaube, da gibt es sehr viele Erfahrungen und das, wenn man sich da austauscht, da findet man zu fast jeder Frage zumindest Hinweise, wo man sich hinwenden kann. Gibt es bei dir irgendein besonderes Erlebnis, Ereignis, das du hervorstreichen würdest oder willst in deinem Leben mit Hämophilie?
Mein beeindruckendstes Erlebnis, vielleicht jetzt über Deutschland und Österreich auch mal über den Tellerrand hinausgeschaut, war natürlich auch über die Selbsthilfegruppen den Kontakt in die internationale Community zu bekommen, bei Treffen von der Welthämophilie-Organisation einfach mal zu sehen, wie betroffen dann doch auch Hämophile sind, nicht nur der älteren Generation, sondern auch ganz normale Leute in meinem Alter, in anderen Ländern, wo halt die Behandlungslevel noch nicht so gut sind wie bei uns. Tatsächlich war ich auch einmal bei einer Veranstaltung, wo ich mir ein Zimmer geteilt habe mit jemandem aus dem Entwicklungsland und ja, nach der Ankunft mein Boardcase ausgeräumt habe, da auch wie selbstverständlich meine 10, 15 Boxen ausgepackt habe mit meinem Faktorenkonzentrat und dann einfach gesehen habe, wie der Kollege das angeschaut und hat gesagt, einfach nur, wie zur Hölle ist das möglich? Das gibt's bei uns im Land gar nicht oder es gibt's halt nur mit Anreise zum Hämophiliezentrum in der Hauptstadt bei schlimmster Einblutung schon. Das war natürlich auch irgendwie sehr beeindruckend und zeigt auch, dass auch eine Aufgabe der Selbsthilfegruppen sicherlich ist, dass die Behandlung global oder weltweit da einfach noch besser wird. Und wie sieht das bei dir aus? Hast du auch so ein Schlüsselerlebnis?
Ich habe auf jeden Fall durch die Hämophilie so viele Leute kennengelernt, nicht nur in Österreich, auch auf der ganzen Welt, die ich sonst nicht kennengelernt hätte. Ich zähle sie zum Teil zu meinen allerbesten Freunden und ich sehe auf jeden Fall auch ja die guten Seiten an dem Ganzen, muss ich echt sagen. Und das ist es, was es ausmacht. Also nicht ein ganz spezielles Ereignis, aber so insgesamt die ganzen Connections und die ganzen Kontakte, die ich geknüpft habe. Bevor wir sozusagen unsere abschließende Botschaft vermitteln, wo kann man dich oder einfach die Angebote der IGH eigentlich finden, wenn ich da jetzt suchen müsste nach?
Webseite gibt's natürlich mit igh.info, aber wenn man noch generell nach Patientenorganisation Hämophilie Deutschland sucht, wird man das finden. Ansonsten auf Social Media, ne? Also einfach, wenn man sich in Facebook zum Beispiel unterwegs ist und nach Hämophilie und Deutschland sucht, kommt man relativ schnell auf die größten Gruppen, wo die meisten Mitglieder so sind und auch der meiste Diskurs drin ist. Das steht man dann, sieht man dann meistens am Rande, dass das moderiert wird von der IGH. Da kann man uns finden. Und ansonsten sicherlich auch in den Zentren einfach mal nachfragen. Aber ich glaube, jeder hat Internet, jeder hat Facebook. Wenn gleich du gesagt hast, TikTok ist das nächste. Da findet man uns schon. Und euch über Instagram.
Natürlich ähnlich. Österreichische Hämophiliegesellschaft ist das Schlüsselwort sehr, sehr lang und sperrig, kann man sich aber sicher auch vertippen und man findet es trotzdem, wenn man es googelt. Ja. Und bluter.at ist unsere Homepage. Das ist ja dann doch recht einfach, glaube ich, zu finden. Ja, was ist jetzt so deine Schlüsselbotschaft zum Schluss, die du gerne loswerden willst, was die Arbeit von Patientenorganisationen betrifft?
Ich glaube, es ist ein elementarer Bestandteil der Behandlung, ist genauso wie der Besuch im Hämophiliezentrum, sollte auch die Teilnahme bei Veranstaltungen von Patientenorganisationen mit dazugehören. Und ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Treiber um selbst informiert zu sein, um selbst mit der Krankheit umzugehen und auch, dass die Stimme der Betroffenen in der Politik wahrgenommen wird. Von daher, glaube ich, elementar.
Sehr gut, ja. Ich schließe mich an und sage, dass die Patientenorganisationen auf jeden Fall ja die Versorgung von Menschen mit Blutgerinnungsstörungen ergänzen sollen und können und das auch tun. Ja, und Patientenorganisationen genießen aus meiner Sicht ein hohes Vertrauen und Ansehen untereinander und sind vor allem unabhängig und sind eben für den persönlichen Austausch, so wie wir zwei das jetzt gemacht haben, da. Und das freut mich dann immer ganz besonders, weil ich es immer sehr wertvoll finde, mit anderen drüber zu sprechen. Danke, Tobias. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir. Ebenso, mir auch. Und wir sehen uns beim Skicamp.
Wir bedanken uns recht herzlich bei Lukas und Tobias. Es hat sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Für euch, liebe Zuhörer, hier nochmal das Wichtigste zusammengefasst. Patientenorganisationen sind unabhängige Vereine, die zu einer ganzheitlichen Versorgung von Menschen mit Hämophilie beitragen. Natürlich stehen sie dir bei einer Diagnose zur Seite, aber auch bei Behördengängen, dem Finden eines geeigneten Kita-Platzes oder der Wahl des passenden Behandlungsteams vor Ort. Sie sind bei Fragen jeglicher Art ein guter Ansprechpartner für dich als Patienten und deinen Angehörigen. Auch organisieren sie zahlreiche Events, bei denen du dich austauschen kannst, das selbstständige Spritzen lernst und gemeinsam Sport machen kannst. Eine Mitgliedschaft lohnt sich also aus einer ganzen Reihe von Gründen. Zum Schluss möchten wir wie immer eine Frage beantworten, die sicher viele von euch interessiert. Was bedeutet ganzheitliches Gesundheitsmanagement und wie könnte ein solcher Ansatz aussehen? Eine regelmäßige Prophylaxe und die medizinische Versorgung von Blutungen und Schmerzen sind standardisierte Bestandteile der modernen Hämophiliebehandlung geworden. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, sich mit Physiotherapeuten, Vertrauten und anderen Menschen mit Hämophilie auszutauschen. Denn so kannst du nicht nur etwas für deine körperliche, sondern auch für deine mentale Gesundheit tun. Das kann dir helfen, mit deiner Krankheit und eventuell auftretenden Problemen besser umzugehen. Denn eine gute Prophylaxe ist nur ein Bestandteil eines aktiven und gesunden Lebens. Weiterhin kann dir ein regelmäßiger Austausch helfen. Und dafür bietet sich eine Mitgliedschaft in einer Patientenorganisation an. Wir hoffen, dir hat unsere 9. Folge zum Thema Patientenorganisationen, warum es sich lohnt, dabei zu sein, gefallen. Schalte auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Level Up, dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. Abonniere uns gern bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und verpasse keine der kommenden Episoden. Wenn du mehr zum selbstbestimmten Leben mit Hämophilie erfahren willst, dann besuche unsere Liberate Life Community unter www.liberatelife.de. Unter diesem Namen findest du uns auch bei Facebook, Instagram und YouTube, wo wir regelmäßig Beiträge veröffentlichen. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest und sagen Tschüss. Und bis bald.